Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 6. November 2023. Es ist 10:30 Uhr vormittags. Ich habe die große Freude und das große Vergnügen, Ihnen Frau Anna-Katharina Mangold, Professorin an der Universität Flensburg für Europarecht, vorstellen zu dürfen. Frau Mangold kennt man insbesondere aus der Anführungszeichen feministischen Rechtswissenschaft. Da kennen ganz viele von Ihnen sie ganz sicher. Das ist auch ein Thema heute, aber es ist nicht nur unter Anführungszeichen der Feminismus ein Thema, über das wir heute sprechen werden, sondern wir werden über Diversität in der Rechtswissenschaft und in der Rechtspraxis insgesamt sprechen. Anlass dafür ist diese Publikation, die diejenigen von Ihnen, die das auf YouTube sehen, jetzt auch schon sehen können. Diese Publikation heißt Diversität in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis. Ein Essay ist bei Nomos erschienen und zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es eine Open Access Publikation ist. Man kann also auch ohne das Buch zu kaufen das im Internet einfach downloaden. Es ist ein Buch, das von insgesamt 5 Autorinnen und Autoren stammt. Sie sehen jetzt hier links die Namen. Einige von den Namen werden Sie ganz sicher kennen. Also es sind Leute, die man durchaus in der Szene sozusagen kennt, wenn man sich für die Themen interessiert, die hier eine Rolle spielen, zu denen insbesondere auch Themen der juristischen Ausbildung gehören. Frau Mangold war so freundlich, hier heute diese Einladung anzunehmen, und wir haben im Vorfeld verabredet, dass sie zunächst einmal ganz einführend für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, erzählt, was das ist und was da drinnen steht. Frau Mangold, schön, dass Sie da sind. Willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für die Gelegenheit, über unseren Essay zu sprechen. Wir haben uns zusammengefunden im Autorinnenkollektiv, um die Frage anzudenken und überhaupt einmal ihr nachzugehen, wie weiß die deutsche Rechtswissenschaft, die deutschsprachige Rechtswissenschaft eigentlich ist. Und wir stießen schon gleich am Anfang durchaus auf Probleme. Also wir hatten natürlich unsere eigenen Beobachtungen. Diejenigen, die es angestoßen haben, waren Merdad Payandi und Emanuel Tofik, beides Kollegen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite und mit denen ich mich schon seit vielen Jahren auch austausche, nicht nur über das Frauendefizit in der Rechtswissenschaft, sondern auch eben über das Defizit von Menschen, die als ausländisch wahrgenommen werden. Ich sage das jetzt mal ganz, ja, komisch, denn viele, denen solche ausländisch sein zugesprochen wird, sind ja in Wahrheit deutsche Staatsangehörige, österreichische Staatsangehörige oder so. Aber diese Frage führt dann gleich schon zu einem Thema, mit dem wir uns da ausführlich befasst haben. Wie benennen wir das überhaupt? Also vielleicht ein bisschen technischer gesprochen war das, was uns interessiert hat, die Frage der Rasse, des Rassismus möglicherweise auch in der Rechtswissenschaft. Und wir haben dann versucht, feministische, antidiskriminatorische Perspektiven zusammenzubringen. Und so ist dann auch der Kollege Michael Grünberger, der im Antidiskriminierungsrecht sehr aktiv ist, in die Runde gekommen, auch als Zivilrechtler. Und meine Kollegin Nora Marker, die wie ich auch in der feministischen Rechtswissenschaft schon lange arbeitet. Und wir fünf fanden uns aber eigentlich ganz konkret zusammen aufgrund eines Blogposts, den Amadou Sow veröffentlicht hatte auf dem Verfassungsblog, wo er sich mit der Frage befasst hat, wie eigentlich weiße Rechtswissenschaft funktioniert und wie das in Deutschland eigentlich ist. Und wir haben festgestellt, als wir so diskutierten, dass ein Problem schon ist, dass das Problem nicht nur nicht benannt wird, sondern dass es vielleicht auch gar nicht benennbar ist. Und deswegen haben wir erstmal ganz viel Begriffsarbeit betrieben und uns überlegt, ist eigentlich die Bezeichnung Personen mit Migrationshintergrund passend? Ist das Personen mit Migrationserfahrung in der Familiengeschichte? Wie soll man das eigentlich nennen? Rassismus hat natürlich auch gerade in Deutschland, in der deutsch-österreichischen Geschichte, immer ja, ich möchte schon auch sagen, dieses Gepäck dabei, was wir jetzt auch gerade wieder sehen, dass es gleich mit Antisemitismus und dann am Ende der Fluchtlinie mit dem Holocaust gleichgesetzt wird. Wir reden in Deutschland, in Österreich, denke ich, auch zu wenig über Rassismus als eine Form der Ausschließung von Exklusion. und von Unterordnung von Menschen. Und das war das, womit wir uns befassen wollten. Also ethnische Herkunft, vielleicht auch an der Grenze zu religiösen Zuschreibungen, sowie diese Gruppenziehungen, ja eben nicht immer nur welche sind, die auf der Selbstbeschreibung von Menschen fußen, sondern gerade durch Fremdzuschreibungen erzeugt werden. Und in dem Essay haben wir uns also auf diese Weise dem Problem genähert, dass wir erstmal versucht haben, wie können wir das benennen, was wir eigentlich benennen wollen. Dann geguckt, gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse oder können wir aus den vorhandenen statistischen Erhebungen, aus dem Datenmaterial, was es gibt, können wir daraus schon Erkenntnisse heranziehen. Wie sind eigentlich die rechtlichen Vorgaben in diesem Bereich? Wäre es zum Beispiel auch denkbar, Fördermaßnahmen zu ergreifen, jenseits von Frauenfördermaßnahmen? Und was gibt es eigentlich an Ideen, die bereits existieren, um Diversität in Rechtswissenschaft und auch Rechtspraxis zu erhöhen? Vielleicht so viel zur Einführung.
Gut, und Sie haben dann in dem Buch ja mehrere Schritte unternommen. Der erste Schritt war mal, dass Sie Empirie dargestellt haben, also wie sich Diskriminierungserfahrungen in den Rechtswissenschaften empirisch aufzeigen lassen. Und einen der ersten Befunde, den ich dabei interessant fand, der jetzt allerdings nicht so wahnsinnig überraschend ist, ist, dass es eigentlich erstaunlich wenig an Daten gibt. Ja, dass es in manchen Bereichen kaum Daten gibt, was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass ein Feld, das sich typischerweise damit beschäftigen könnte, nämlich das der Rechtssoziologie, ja nicht gerade eine brillante akademische Karriere in den letzten Jahrzehnten hinter sich hat, zumindest wenn es um die Ausstattung mit Professuren, Zeitschriften, Mitteln, Ressourcen, Instituten und so weiter geht, was halt so die harten Währungen in den Rechtswissenschaften sind. Und Sie kommen also zunächst einmal zum Befund, es gibt eigentlich relativ wenig zu sagen, was jetzt Empirie betrifft, mit einigen Ausnahmen. Eine davon werden wir, wenn Sie mögen, nachher noch näher erörtern, das ist die Hochschullehre, ja, da gibt es Zahlen. Wäre eigentlich nicht eine logische erste sozusagen Bedingung null, wenn man über solche Themen spricht, dass man die Empirie verstärkt und also zunächst einmal und vor allem dafür sorgt, dass klar ist, wovon wir überhaupt reden?
Ja, genau, das ist auch die Forderung, die wir in dem Essay erheben, dass wir eben sagen, wir brauchen Daten, aber nicht irgendwelche Daten. Und das hat meines Erachtens oder nachdem, wie wir es diskutiert haben in der Runde, auch nicht nur mit dem Niedergang der Rechtssoziologie zu tun, sondern mit einem allgemeinen Problem der Erhebung über Rassismus. Und in Deutschland haben wir ja die Geschichte, dass Menschen fremd kategorisiert worden sind. Also wenn wir an die Aria-Nachweise oder dergleichen denken, ich habe jetzt gerade noch mal den Mephisto von Klaus Mann gelesen aus anderem Interesse. Und da ist mir das nochmal klar geworden, wie präsent eigentlich diese Notwendigkeit war, für alle in dem System auf einmal ihre Ahnen nachzuweisen und eben auf dieser Basis eingeordnet zu werden, weil Vorahnen in irgendeiner Weise als Juden oder eben nicht Arier anzusehen waren. Und das erfolgte nach bestimmten Kriterien, die in den Nürnberger Rassegesetzen niedergelegt waren. Und das ist nun die Erfahrung, in der wir uns in Deutschland befinden, auch in Österreich befinden. Und die Erfahrung mit dieser staatlichen Zwangszuordnung, die ja gar nicht der Selbstwahrnehmung etwa säkularer Jüdinnen und Juden oder auch solcher, die zu Katholizismus oder Protestantismus übergetreten waren oder die überhaupt Atheisten waren, entsprach, also die Eigenwahrnehmung und die Fremdzuschreibung der rassistischen Zuordnung, die sind da auseinandergefallen. Und das ist so auch der Hintergrund, mit dem und vor dem jetzt diskutiert wird, im Übrigen nicht nur in dem Bereich, der uns interessiert, Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, sondern auch allgemeingesellschaftlich, wie man das eigentlich bewerkstelligen kann, dass man Daten erhebt. Und wir haben ein weiteres großes Themenfeld, in dem das massiv diskutiert wird. Das ist der ganze Bereich der rassistischen Polizeigewalt, auch das Racial Profiling. Und hier wird auch auf europäischer Ebene diskutiert, wie ist es eigentlich möglich, Daten zu erheben, ohne den Leuten eben zwangsweise bestimmte Kategorisierungen aufzudrücken. Mhm. Und die Idee, die da eigentlich so im Raume steht, und das ist auch das, wofür wir plädieren, ist hier eben sehr stark auf der Basis von Selbstzuschreibungen zu arbeiten, beziehungsweise dann auch die Kontrollfrage zu machen, wie Menschen es wahrnehmen, dass sie eingeordnet werden von anderen. Denn diejenigen, die rassistische Ausgrenzungserfahrungen machen, wissen das selbst natürlich am allerbesten. Und wenn man sensible, in diesem Sinne sensible statistische Erhebungen machen würde, wäre das also durchaus möglich, hier auch Daten zu gewinnen. Aber bislang ist die Neigung im deutschsprachigen Raum aus den geschilderten historischen Gründen extrem gering, da überhaupt Daten zu erheben. Also das ist ein Problem, was nicht nur die Rechtssoziologie, die vielleicht in der Tat berufen wäre, in diesem Bereich Daten zu erheben, das machen müsste, sondern wie es auch insgesamt einfach notwendig wäre, um dem Problem des Rassismus im deutschsprachigen Raum mehr auf die Schliche zu kommen, mehr zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Ja, ich glaube, dass es schon auch noch eine Komponente gibt, die wir jetzt unterschiedlich mit unterschiedlichen Facetten angesprochen haben. Das ist nämlich die Komponente, wer diese Daten eigentlich erheben sollte oder können würde. Und da ist es halt nach meiner Beobachtung so, dass es zumindest an den rechtswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen typischerweise so ist, dass man dort halt hinkommt, wenn man eine juristische monodisziplinäre Ausbildung erfolgreich absolviert hat und dann also in dogmatischen Fächern meistens zumindest halt gut ist im Zivilrecht oder im Strafrecht oder im öffentlichen Recht oder im irgendwo Recht, ja. Und also eigentlich dorthin kommen kann, ganz ohne je irgendwie sozialwissenschaftlich überhaupt auch nur sensibilisiert worden zu sein, geschweige denn ausgebildet worden zu sein. Und dass es umgekehrt in den Sozialwissenschaften so ist, dass man dort halt viele andere interessante Dinge auch noch machen kann und nicht unbedingt jetzt gerade im Recht landet oder im Antidiskriminierungsrecht. Und dadurch entsteht da weil das dort übrigens auch aus monodisziplinären Gründen jetzt vielleicht auch nicht gerade das beste Feld ist, um Karriere zu machen. Und daraus entsteht eine Lücke, die jetzt nicht so sehr damit zu tun, also die sozusagen noch vor der Lücke liegt, wie sich Menschen selbst beschreiben würden, wenn sie gefragt würden, weil sie ja gar niemand fragt. Also jetzt mal Vorfrage, stimmt der Befund? Und zweitens, müsste man dann nicht eigentlich noch sozusagen eine Stufe minus eins einführen und die lautet, wir brauchen mehr an sozialwissenschaftlicher Kenntnis, zumindest wenn man eine akademische Karriere anstrebt, damit man zumindest mal dort erfahren hat, was man alles fragen könnte. Aber in Ihrem Buch kommt ja auch an einer Stelle vor, dass es auch bei den anderen juristischen Fachgebieten oder Berufszweigen so ist, dass man da eigentlich durchlaufen kann, ohne je irgendwie mit Diskriminierung auch nur konfrontiert worden zu sein. Also braucht man das nicht überhaupt im Curriculum irgendwo viel stärker?
Ja, also ich möchte mal auf die erste Frage, die vielleicht ein bisschen getrennt auch von der Frage von Diversität zu betrachten ist, antworten. Und zwar wäre es sicherlich sehr, sehr hilfreich, wenn auch in der juristischen Ausbildung der Umgang mit extrajuridischem Wissen methodisch reflektiert würde. Denn das ist eine Beobachtung. Ich selber unterrichte ja im interdisziplinären Studiengang in Europa Wissenschaften. Und habe also sehr viel mit historisch arbeitenden, politikwissenschaftlich arbeitenden, sozialwissenschaftlichen arbeitenden Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch Studierenden zu tun. Und ich sehe die interdisziplinären Arbeiten, die da rauskommen, deren Merkmal jedenfalls darin besteht, idealerweise natürlich, dass sie methodisch reflektieren, was sie tun. Und das ist etwas, also zum einen ist es in der Rechtswissenschaft so, dass bereits die Form der Dissertation oder Habilitation ja nicht dazu einlädt, überhaupt solche Methodenreflexionen anzustellen, sondern dass es eben auch ein Mehraufwand ist, weil es nicht verlangt wird. Weil wir, und da werden wir sicherlich auch noch in einem anderen Zusammenhang gleich darauf zurückkommen, weil wir als JuristInnen gewohnt sind, anzunehmen, dass wir die Wirklichkeit objektiv erfassen können. Und das ist nun rein tatsächlich auch wiederum wohl überhaupt nicht überzeugend, weil wir ja sehen, dass JuristInnen immer zusammenarbeiten müssen mit anderen Disziplinen, sei es in den Gerichten, wo sie Sachverhalte zu bewerten haben, die hochkomplexer Art sind, sei es, weil sie in Ämtern eben auch auf die Fachexpertise angewiesen sind oder selbst an der Universität, wenn ich als Juristin Mitglied einer Kommission bin, ich natürlich auch mich auf das Fachwissen aus anderen Disziplinen einlassen muss. Das heißt, im Gespräch sein muss. Und meine Erfahrung ist schon die, dass in der Rechtswissenschaft oder vielfach, es gibt natürlich immer auch Leute, die das anders handhaben, aber dass doch so diese Ausbildung jedenfalls in einem ersten Zugriff den Eindruck den Leuten, die die Ausbildung durchlaufen haben, vermittelt, sie könnten alles einfach verstehen. Und ich glaube, diese, sagen wir mal, also ich möchte es doch Hybris nennen. Die Hybris wäre, glaube ich, ganz gut adressiert, wenn wir von vornherein eben deutlich machten, dass unterschiedliche methodische Zugriffe, unterschiedliche theoretische Vorannahmen auch zu unterschiedlichen Wirklichkeitsbeschreibungen führen. Nicht, weil tatsächlich die Wirklichkeiten sich unterscheiden, sondern weil wir gewissermaßen durch verschiedene Fenster auf die Umwelt blicken und dann eben unterschiedliche Dinge sehen und auch mit unterschiedlichen Instrumenten auf die Welt blicken und dann entweder ganz große Bilder im Weltraum sehen oder ganz kleine in der Nuklearforschung oder so. Das ist ja eigentlich schon ähnlich, was wir auch in den mit sozialwissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen Forschungsmethoden erleben können, dass wir eben einen und denselben Gegenstand ganz anders wahrnehmen. Also ich glaube, dass Sie vollkommen recht haben, wenn Sie sagen, dass wir in der Rechtswissenschaft sicherlich gewinnen würden, wenn wir mehr methodische Reflexion hätten. Während ich das sage, möchte ich allerdings auch gleichzeitig eine Warnung aussprechen, weil ich auch zur Geschichte der juristischen Ausbildung immer wieder arbeite und doch den Eindruck habe, es gibt immer die Forderung, dass man noch dies und jenes und das alles machen solle. Gleichzeitig aber eben dieses Bild des Einheitsjuristen, und das ist ein männliches Bild, dazu sicherlich auch noch gleich, aber dieses Bild des Einheitsjuristen beibehalten wird, der alles können soll, der insbesondere eben auch die dogmatisch verästelten Fragen aus den abgelegensten Gerichtsentscheidungen können soll. Und das ist nun eben etwas, was nicht alles gleichzeitig geht. Das heißt, aus meiner Sicht muss die Forderung mit einer breiteren disziplinären Aufstellung, mit insbesondere methodischer Reflexion und epistemologischer Grundlegung, was wir da eigentlich machen, verbunden sein, auch mit der Forderung, sich einzulassen auf die Idee eines nicht vollständigen Erfassens aller dogmatischen Fragen. Und wenn wir das machten, dann könnten wir sicherlich in dieser Frage der Methodenausbildung auch vorankommen. Aber ich glaube, dass es nicht als eine Forderung hinzutreten kann und sollte, dass wir jetzt das auch noch den armen Studierenden, die ohnehin schon überlastet sind, auch noch aufdrücken. Soll ich die zweite Frage zur
Wenn
Diskriminierung
Sie
auch noch
mögen, sehr gern,
beantworten?
ja, klar.
Ja.
Aber ich habe zur ersten dann auch noch eine Bemerkung, aber
Ja,
vielleicht,
aber wir können auch, ich kann auch später, ich kann es mir auch merken, dann können wir auch nachher noch
wenn
mal
Sie es
drauf
nicht
zurückkommen.
vergessen,
Ja,
ja,
nee,
wissen Sie mich.
nee.
Ja, okay, also meine Antwort darauf wäre, selbstverständlich wäre ich der Letzte zu fordern, dass man jetzt on top of everything auch noch das drauf poppt und im Übrigen nichts ändert. Aber mein Interesse geht eher in die Richtung, dass ich es für sehr unwahrscheinlich halte, und zwar sowohl empirisch nach jetzt inzwischen fast 40 Jahren Erfahrung an Hochschulen, wie auch theoretisch, dass ein System, das sich so reproduziert wie das der Rechtswissenschaft und über deren sozialen Hintergrund wir sicher auch noch gleich reden werden, das steht ja nämlich auch im Buch und ist ja, finde ich, eine der wirklich interessanten Aussagen. Dass also ein System, das so aussieht, dass am Ende in den Professuren die landen, die monodisziplinär in diesem System erfolgreich waren, es sehr unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass da grundlegende Änderungen stattfinden. Nicht? Das ist ein klassisches, Luhmannsches, sich selbst reproduzierendes System. Also wer erfolgreich diese Fiktion juristischer Arbeit gib mir einen simplifizierten Sachverhalt und ich subsumiere dann in dem absurdesten Rechtsgebiet auch noch darunter, weil ich die absurdesten Theorien dazu in der Vorbereitung auch gelernt habe, in Handschrift, in 4 Stunden, ohne Bezugnahme auf irgendeine vorhandene Literatur etc. Solange diese Fiktion aufrechterhalten wird, indem sie sich reproduziert über erfolgreiche akademische Karrieren, wird aus dem System heraus relativ wenig an Veränderungen entstehen. Es müsste eine Veränderung von außen in das System hereingetragen werden. Und das kann nur sein in der Rechtspolitik, in Deutschland eher unwahrscheinlich, weil bekanntlich die Ausbildung auch durch die jeweiligen Justizministerien verantwortet wird. Oder durch einen Relevanzverlust ökonomisch wie auch politisch der Rechtswissenschaft insgesamt. Und also das heißt, Die Leute gehen einfach woanders hin, weil das nicht ausreicht, um die Probleme zu lösen, die halt dann tatsächlich auftreten. Letzteres mag stattfinden, es geht aber ziemlich langsam, ja, sodass eigentlich meine Bemerkung eher in die Richtung war, es müsste sich was ändern, aber es wird sich ceteris paribus wahrscheinlich in Zeiten auch Ihrer beruflichen Karriere, wenn nicht irgendwas von außen größerer Natur geschieht, nicht sehr viel ändern, oder? Trotz.
Naja, also ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass, ob das die speziellen persönlichen Bekanntschaften sind, ob das die einfach der eigene Lebensweg ist oder so. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es gerade unter den Professorinnen und Professoren viele gibt, die sich sehr intensiv befassen mit nachbarwissenschaftlichen disziplinären Erkenntnissen, die sich auch mit Methoden auseinandersetzen, die also sehr viel mehr treiben und tun, als eigentlich in den juristischen Veröffentlichungen, so diesen Standardveröffentlichungen erscheint. Und ich glaube, das ist ein Spezifikum der Rechtswissenschaft als Wissenschaftsdisziplin, dass sie eben diese große Praxisnähe hat. Das heißt, das, was wir in den juristischen Zeitschriften veröffentlicht sehen, ist ja immer teilweise aus der Wissenschaft, teilweise aus der Praxis. Und da würde ich schon sagen, dass es einen großen Unterschied gibt, wie diese Literatur angelegt ist. Aber also ich will es einfach so sagen. Ich habe da schon, also ich lese viele anregende Aufsätze und viele anregende Monographien, aus denen ich sehr viel mitnehme und aus denen ich durchaus auch methodische Reflexionen, in denen ich diese methodischen Reflexionen sehe. Also
die sich aber, selbst wenn es sie gibt, nicht in der Ausbildung wiederfinden. Nicht? Die Ausbildung, die heute angeboten wird, ist exakt oder mehr oder weniger exakt die, wie sie schon vor 40 oder 80 Jahren angeboten worden ist.
Und ja, gut, ich bin vielleicht von Natur aus ein wenig optimistisch in solchen Dingen, dass ich eben auch die Verhältnisse immer für änderbar halte. Und ich beobachte nicht nur, dass jetzt solch ein Essay, wie wir ihn verfasst haben, eine Diskussion anstößt und es auch auf Interesse stößt, im Übrigen auch in den Justizministerien, die ja für die Ausbildungsgesetze verantwortlich sind, sondern eben vor allen Dingen unter den Studierenden. Und diese Studierenden organisieren sich, es entstehen neue Vereinigungen, etwa, ich denke an den postmigrantischen Juristinnenbund, das sind also junge Kolleginnen, die genau diese Fragen rassistische Explosionen in der Rechtswissenschaft auch zum Thema machen, die etwas verändern wollen. Wir sehen, dass andere Themen in den Publikationen auch aufkommen. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn mehr Wissen und mehr differenziertes Wissen zur Verfügung steht, es eben auch nicht so leicht möglich ist, das alte System aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was mich auch mit meinen vier MitstreiterInnen verbindet, dass wir eben daran glauben, dass das System verändert werden kann. Wir glauben auch, dass es verändert werden muss. Dass diese Dinge langwierig sind, das weiß ich gerade aus meiner rechtshistorischen Arbeit. Aber irgendwo muss man eben anfangen und dann mit der Hoffnung, dass es sich ändern kann. Und wenn man so Antidiskriminierungskämpfe insgesamt sich anguckt, dann ist das oft so, dass es diese Windows of Opportunity gibt, in denen dann tatsächlich Veränderungen angestoßen werden und nicht immer ist das vorhersagbar, wann so etwas eintritt. Vielleicht kommt ja auch irgendwann der Implosionspunkt, wo einfach klar wird, dieses Studium ist nicht mehr studierbar, weil eben immer nur noch mehr Bände, Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, BGH-Entscheidungen und so weiter dazukommen, EuGH und auch völkerrechtliche Rechtskontexte natürlich immer komplexer werden, sodass man die Methode, dass man einfach immer mehr anbaut und mehr drauf schippt, einfach nicht mehr weiter wird fahren können. Das ist einfach unmöglich. Und das zeigt sich auch, es gibt ja so Umfragen in der juristischen Ausbildung, die auch von Studierenden und studentisch getragenen Organisationen oder auch aktivistischen, gerade Examinierten getragen werden, die eben auch Erhebungen machen zur Studienzufriedenheit und zur Frage, wie sehr Examinierte eigentlich das juristische Studium weiterempfehlen würden. Und das sind ja alles Dinge, die schon am Ende irgendwie rückwirken müssen. Sonst müsste man zu der Auffassung gelangen, ich bin eher Habermasianerin als Luhmannianerin, dass die öffentliche Deliberation vollkommen unerheblich ist für das, was in unserem Leben passiert. Ja. Mhm. Und also deswegen, ich möchte da so ein bisschen auch eine positive Note setzen und sagen, ich habe schon den Eindruck, dass Dinge sich ändern und selbst wenn Studierende nicht so viel mit solchen Methoden in Kontakt kommen, sehe ich doch auch, und das habe ich an den Orten, an denen ich unterrichtet habe und an denen ich selber gearbeitet habe, auch immer wahrgenommen, es gab immer interessierte Studierende, die zum Beispiel auch Doppelstudiengänge gemacht haben, also ich bewundere das im höchsten Grade, Soziologie und Rechtswissenschaft oder Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft. Und die bringen das dann auch in die Forschung rein. Und eben, wie gesagt, es gibt auch ProfessorInnen, die sich durchaus sehr spezialisiert mit methodisch anspruchsvollen Themen aus anderen Disziplinen befassen und das auch in die Rechtswissenschaft hineintragen.
Ja, ich möchte nur wiederholen, alles zugegeben, ändert nichts daran, dass das erste oder das zweite Staatsexamen darin besteht, dass man 5 Stunden lang einen angeblich feststehenden Sachverhalt unter ein angeblich feststehendes Recht subsumiert, indem man angeblich Methoden anwendet, die in Wirklichkeit darin bestehen, dass man Dogmatik-Simplifizierungen irgendwo mal aufgeschnappt hat und dann irgendwie anwenden kann. Ja, also daran haben die methodisch reflektierten ProfessorInnen, von denen wir sprechen, in den letzten, ich weiß nicht, 40 Jahren fundamental nichts verändert. Die größte Innovation war die Einführung des Schwerpunkts und über dessen Marginalisierung könnte man ein eigenes Buch schreiben, wenn man jetzt nur nach Deutschland sehen möchte. Aber ich möchte vielleicht jetzt doch nochmal zurückkommend auf 2 Befunde in dem Buch, das noch ein bisschen ausführen und ein bisschen vertiefen und Sie einladen, dazu auch noch was zu sagen. Der erste Befund betrifft einmal die von mir vorher ins Gespräch eingeführten HochschullehrerInnen und ihre Hintergründe. Da schreiben sie also, ich darf ganz kurz zitieren von Seite 32, wörtlich: Zur sozialen Homogenität des wissenschaftlichen Personals an den Universitäten gibt es hingegen Daten. Nimmt man den formalen Bildungsabschluss der Eltern als Maßstab für den sozialen Status, stammen 79% der JuraprofessorInnen, also 4/5 der JuraprofessorInnen, aus höheren sozialen Schichten, während lediglich 1/5 statusniedrigeren Herkunftsgruppen entstammen. Die Rechtswissenschaft ist dabei die Fächergruppe mit der größten sozialen Geschlossenheit. Also das heißt, der Zustand ist nirgendwo so schlecht wie in den Rechtswissenschaften. Bei einer Erhebung unter Wissenschaftlerinnen im öffentlichen Recht, die noch keine Professur innehaben, also unterhalb der Professur, stammen 69% der Wissenschaftlerinnen aus einem akademischen Elternhaus. Da gibt es also offenbar nochmal einen Sprung. Ja, viele Leute, also ein Teil fällt dann nochmal raus vor der Professur, der aus einem nicht akademischen Elternhaus. Eine große Homogenität zeigte sich auch bei ihrer Herkunft. 81% der Befragten waren in Deutschland geboren, 10% in Österreich, 1% in der Schweiz. Das ergibt also insgesamt 92% deutschsprachig mit einer über 80% liegenden rein deutschen Hintergrund ausgestattet und nur knapp 4% in einem anderen Land. Ein Blick in die Mitgliederverzeichnisse der Staatsrechts- und Zivilrechtslehrervereinigungen plausibilisiert diesen Befund. Zitat Ende. Heißt also, wir haben auf der einen Seite des Spektrums, also bei denen, die die Ausbildung verantworten, eine doch sehr, sehr hohe Homogenität, sowohl was den sozialen Hintergrund betrifft, also Mittel- und Oberschicht, wie auch was die nationale oder wie immer man das nennen möchte, Herkunft betrifft, also deutschsprachig oder gar deutsch. Und wir haben auf der anderen Seite, da zitiere ich jetzt, wenn Sie erlauben, nochmal das Buch etwas weiter vorne, Seite 29. Wir haben auf der anderen Seite des Spektrums, also bei den Studierenden, den Befund, ich zitiere: Interessant ist auch, dass sich ein Viertel der Studierenden mit Migrationshintergrund für ein rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Fach entscheidet. Also jeder Vierte entscheidet sich, während dies nur 1/5 der Studierenden ohne Migrationshintergrund tut. Also Jura ist überproportional populär bei Menschen mit Migrationshintergrund. Steht dann auch: Unter Studierenden mit Migrationshintergrund in den Fachbereichen Jura, Medizin und Wirtschaftswissenschaften im Schnitt schlechtere Prüfungsergebnisse erzielen. Also es ist auf der einen Seite überproportional populär und diese Gruppe ist dann aber unterproportional erfolgreich im Studium. Generell sind die Studienabbruchsgründe bei Studierenden mit Migrationshintergrund signifikant häufiger leistungsbedingt, aber auch häufiger finanzieller oder familiärer Natur. Also das heißt, Menschen mit Migrationshintergrund fangen überproportional oft an und werden überproportional oft ausselektiert, sowohl aus Leistungs- wie auch aus Finanzierungsgründen. So, das ist mal der Befund. Und meine Frage wäre jetzt, oder meine, also ich habe eigentlich zwei Fragen. Das erste ist mehr eine Vermutung als eine Frage. Das erste wäre die Vermutung, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt, ja, also dass Menschen mit wenig Migrationserfahrung und wenig sozialer Diskriminierungserfahrung wenig sensibel sind hinsichtlich Diskriminierungserfahrungen derer, die sie ausbilden. Und wenn das zweitens so ist, dann würde ich gerne nochmal die Frage stellen. Also das sind eigentlich himmelschreiende Ungerechtigkeiten, nicht? Wo man eigentlich sagen müsste, das müsste sofort in jedem Wahlprogramm auftauchen, zumindest bei Menschen, die für soziale Veränderungen sensibel sind. Fällt mir aber nicht so auf. Warum ist das so?
Ja, vielleicht einmal zu der Frage der Sichtbarkeit, also auch der Verstehbarkeit dessen, was da passiert. Ich habe just letzte Woche, meine ich, ist einen Bericht von einem Freund von einer rechtshistorischen Tagung gehört. Und dort trat ein relativ bekannter Rechtshistoriker auf. Und es ging um die Juristenausbildung. Und der meinte dann so, ich als Professor von einer namhaften deutschen Universität, wenn ich jetzt eine Kopftuch tragende Studentin wäre und erzählte dann, dann würde ich das und das machen. Und ich glaube, es ist diese Form von Vorstellung, dass es so ohne weiteres möglich wäre, sich in die Position einer anderen Person zu begeben und dann sofort zu wissen, nicht nur, wie die sich fühlt, sondern auch zu wissen, was sie tun muss, damit irgendwie die Probleme sich verändern. Und diese Erzählung oder diese kleine Geschichte finde ich deswegen so aussagekräftig, weil sie eben ganz zeigt, wie wenig reflektiert das Zusammenspiel von strukturellen Explosionsmechanismen ist mit den individuellen Möglichkeiten, die Einzelne haben, sei es auf der Seite der ProfessorInnen oder Lehrenden an der Universität, sei es auf der Seite der Studierenden, mit diesen Strukturen umzugehen. Wir können sie eben nicht ändern, wir können nicht immer und vor allen Dingen schon nicht aus der Situation der subalternen Studierenden, was die Universität und ihre Struktur betrifft, einfach Dinge verändern. Das ist nicht möglich. Und die Tatsache, dass wir eben so eine unfassbar homogene Professorinnenschaft haben. Also wir haben natürlich jetzt nicht so viel über Männer und Frauen geschrieben, aber das ist auch der Hintergrund dessen, vor dem wir diese Erwägungen anstellen. Das ist schon sehr, sehr lange beobachtet worden und aus der allgemeinen Universitätsforschung, da gibt es dort schon Erhebungen aus den 80er Jahren, eine feministische soziologische Kollegin Angelika Wetterer hat schon lange, also in den 80er Jahren, untersucht, wer sich eigentlich wohlfühlt und dann entsprechend auch seine Potenziale entfalten kann an der Universität und fand heraus, das sind also erstmal ist ein sehr patriarchales System, das heißt, Männer fühlen sich wohler als Frauen, aber dann auch diejenigen, die über ihre Familien bereits das Kapital haben, zu wissen, wie die Universität funktioniert, sei es generell, sei es sogar fachspezifisch, dass die sich eben auch viel besser zurechtfinden an dieser Universität. Und in dem, was wir da aufgeschrieben haben, haben wir also eben eine multiple Verschränkung von unterschiedlichen kategorialen Ausschlussmechanismen. Denn das, was mit der sozialen Schicht da genannt ist, also wo dann häufig eben auf den Bildungsabschluss der Eltern zurückgegriffen wird, um zu sagen, diejenigen, die in Deutschland studiert haben, die verdienen in der Regel auch mehr, sind also sozial in höheren Positionen als diejenigen, deren Eltern eine Ausbildung gemacht haben oder vielleicht sogar keine anerkannte Ausbildung haben. Das sind so Marker dafür, dass wir in Deutschland ein sozial hochexklusives akademisches System haben. Deswegen ist aus meiner Sicht eben auch die Klassenfrage, wenn ich sie so jetzt ganz altbacken marxistisch benennen soll, ist eine ganz, ganz große. Und die wird eben verhandelt unter dem Stichwort der ErstakademikerInnen. Arbeiterkind oder so ist ja auch eine Organisation, Selbstorganisation, die genau dieses Thema adressiert. An wen sollen sich jene wenden, die eben noch nicht wissen, wie Universität funktioniert? Und wenn ich mich selbst an meinen Studienbeginn erinnere, dann fand ich das sehr, sehr herausforderungsvoll und meine Eltern haben studiert. Und da war keine große Ferne und trotzdem fand ich das sehr herausforderungsvoll. Aber wie muss das erst sein, wenn man eben im familiären, das heißt vertrauten, unterstützenden Kreise zunächst einmal niemanden hat, der einem erklären kann, was das bedeutet, was eine Sprechstunde ist oder ob man da auch wirklich hingehen kann oder wie man eigentlich eine E-Mail angemessen adressiert an einen Professor, eine Professorin. Das sind ja so viele Dinge, die eigentlich unausgesprochen sind, wo wir soziales Kapital voraussetzen, das eingesetzt wird, um dann den Studienerfolg sicherzustellen. Und deswegen aus meiner Sicht wundert es mich überhaupt nicht, dass viele derjenigen, die Migrationserfahrung haben in ihren Familien, eben auch mit sehr viel höheren Herausforderungen konfrontiert sind, was den Studienabschluss dann weniger wahrscheinlich macht oder den erfolgreichen Studienabschluss. Und warum ist das so? Weil eben dieses soziale Kapital auch hochkulturspezifisch kodiert ist. Und diejenigen, die Migrationserfahrung in ihren Familien haben, das muss man sich einfach mal deutlich machen, wenn wir so viel über Migration sprechen, erstmal alles zurücklassen, die häufig nur das haben an ökonomischer Habe, was sie auf dem Leibe tragen. Und dann eben auch die ganzen Probleme kennen mit der Anerkennung von Abschlüssen aus anderen Ländern, mit den Sprachbarrieren, die entstehen. Und all das sind Dinge, die sich umsetzen in ökonomischen und sozialen Status von Familien mit Migrationshintergrund, die dann sich auch auf die Kinder übertragen, die dann studieren wollen. Und das ist das, was wir hier sehen. Dass, während wir gleichzeitig sehen, dass die Kinder von migrantischen Familien, die eben studieren, selbstverständlich Fächer studieren, mit denen eine hohe soziale Reputation einhergeht und die hoch praxisrelevant sind. Wo man also weiß, da kriege ich einen Job, der am Ende auch was finanziert. Es wäre ja auch irgendwie, oder es ist jedenfalls nicht so sehr, jetzt komme ich aber natürlich aus einer sehr so von den Bedürfnissen, von den ökonomischen Bedürfnissen ausgehenden Sichtweise an dieser Stelle. Jene, die sehr viel Armut oder auch Mangel von Geld erfahren haben in ihrer Kindheit, Jugend, aus der Familienerziehung, die werden vielleicht eher geneigt sein, ihre Studienauswahl nicht danach zu treffen, was sie selber jetzt gerade besonders interessiert, sondern wo sie sich ausrechnen, dass sie damit am Ende auch was verdienen. Und das ist also das Konglomerat, auf das wir treffen und wo wir in unserer Studie eben sehen, dass nicht nur dieses Problem nicht gesehen wird, sondern meine eingehende Anekdote eben auch zeigt, dass es so gut wie kein Bewusstsein gibt über das Problem, was existiert. Und um vielleicht auch noch eine weitere Anekdote zu nennen, ich bin auch auf der Staatsrechtslehrertagung von verschiedenen mit Kolleginnen und Kollegen unterwegs gewesen, denen, also den wenigen, denen da ein Migrationshintergrund wahrscheinlich zugeschrieben wird. Und mehr als einmal musste ich leider beobachten, wie die dann gefragt werden, woher sie denn kommen. Und wenn die Antwort dann lautete aus Göppingen, dann so, aber jetzt so in echt, woher kommen sie denn so in echt? Und das sind so Dinge, wo ich einfach echt die Hände über den Kopf zusammenschlage. Das muss ich und das dann auch artikuliere, das gebe ich schon auch zu, wo ich so denke, wie hinter dem Mond kann man eigentlich leben, dass man in dieser Art kommuniziert und so ohne jegliches Bewusstsein für unterschiedliche Lebenserfahrungen.
Dieses Konglomerat, von dem Sie jetzt sehr eindrücklich gesprochen haben, führt dann zu einer Situation, die Sie im Buch auch beschreiben. Das ist jetzt auf Seite 62 bei den Folgen für die juristische Lehre und Forschung und ich darf Sie nochmal wörtlich zitieren, weil es wirklich jedes Wort wichtig ist, glaube ich. Man kann in Deutschland eine juristische Ausbildung erfolgreich durchlaufen, ohne ernsthaft mit Fragen von Diskriminierung einerseits oder Privilegien andererseits konfrontiert zu werden. Das ist problematisch, weil den künftigen Rechtspraxis- und Rechtswissenschaftstätigen diese Fragen als weder praktisch noch wissenschaftlich relevante Themen vorgestellt werden. Die Ausblendung birgt zudem die Gefahr, dass sich People of Color dem Studium entfremden, wenn sich ihre rechtlich relevante Lebenswirklichkeit darin überhaupt nicht widerspiegelt. Homogen zusammengesetzte juristische Fakultäten tun sich schwer, den Juristinnen von morgen ausreichend diverse Perspektiven auf rechtliche Fragen und juristische Fälle zu vermitteln. Das Diversitätsdefizit der Lehrenden kann, wie die empirischen Befunde nahelegen, dazu beitragen, dass sich die fehlende Sensibilität für einen diskriminierungsfreien Umgang auch im Hochschulkontext negativ auswirkt, Stereotype in Lehre und Prüfungen gibt es nicht nur im Hinblick auf Genderfragen. Systematische Untersuchungen harren etwa Klausursachverhalte, in denen Ausländer als potenzielle Straftäter in Erscheinung treten, ohne dass die Staatsangehörigkeit für die Fallbearbeitung relevant wäre. Das Diversitätsdefizit wirkt sich aber auch in der rechtswissenschaftlichen Forschung aus. Fragen zur geschlechtlichen Gleichbehandlung etwa sind erst relativ spät in den Aufmerksamkeitshorizont der langen Zeit nahezu ausschließlich männlichen Rechtswissenschaft gelangt. Es liegt deshalb nahe, die weitgehende Ausblendung von Rechtsfragen rund um Rassismus und rassistische Diskriminierung im rechtswissenschaftlichen Diskurs ähnlich zu erklären. Zitat Ende. Das ist eigentlich aus meiner Sicht so die Zusammenfassung von dem, was wir gerade viel langwieriger sozusagen diskutiert haben. Und es ist eine perfekte Befunderhebung. Sie führt aber eben nicht unmittelbar dazu, ich glaube, auch darin sind wir uns einig im Befund, dass auf der Staatsrechtslehrertagung plötzlich Diskriminierungssensibilität ausbrechen wird, sondern es wird noch ein bisschen mehr an Argument und vielleicht auch an Zeit und an mehr an Impuls intern und extern brauchen. Meine Frage wäre jetzt an Sie als eine Hochschullehrerin, die eben an dieser interdisziplinären Schnittstelle arbeitet, ob Sie meine Vermutung teilen würden, dass es einfach bei einem Fortgang dessen, was wir derzeit erleben und was hier so perfekt beschrieben ist, weiter dazu kommen wird, dass JuristInnen auf dem Arbeitsmarkt schlicht weniger erfolgreich sein werden als bisher, weil diese Kompetenzen, die sie zwar erwerben, andererseits aber nicht mehr die sind oder nicht mehr ausschließlich die sind, die eigentlich nachgefragt werden, sodass sich also über einen Markt irgendwann da etwas verändern wird. Das ist jetzt fast eine liberalistische Perspektive, die ich da vorsichtig mal einnehmen möchte. Und mich würde interessieren, was Sie dazu sagen.
Ja, also mal auch hier aus anekdotischer Evidenz zunächst gesprochen. Ich habe selber mal kurz in einer Großkanzlei gearbeitet und habe gesehen, also ich war in so einer deutschen Großkanzlei, die, was die Diversität betraf, sowohl zwischen Männern und Frauen, als auch eben in Sachen von Migrationshintergrund oder People of Color, einfach wesentlich schlechter aufgestellt war als die internationalen Großkanzleien. Das ist jetzt sicherlich ein sehr spezielles Feld, aber da habe ich schon ganz deutlich gemerkt, dass in den internationalen Großkanzleien eben der Druck durch die amerikanischen Stakeholder entsteht, auch durch die Rechenschaftspflichten, die da etabliert werden, und dass international in England, also in der englischsprachigen Welt, die Erwartung, dass Diversität auch sichtbar ist, dass die sehr, sehr viel ausgeprägter und größer ist als in Deutschland. Jetzt kann man natürlich auch sagen, diese Sichtbarkeit führt dann auch zu einer Form von, wie wir das nennen, Tokenism. Also es gibt dann so die Token-AusländerInnen, die eben sichtbar ausländisch sind. Also wenn man dann diese Bilder auf den Hochglanzbroschüren von Großkanzleien sieht, wo also aus allen Kontinenten sichtlich, phänotypisch sichtlich Menschen vertreten sind. Aber ich glaube schon, dass man da sieht, dass der internationale Diskurs woanders hingeht als der deutsche. Ich denke auch, dass die Möglichkeiten, Diskriminierungsklagen bei Einstellung und Beförderung geltend zu machen, im Ausgangspunkt auch das Potenzial bergen, etwas zu verändern. Ich würde sagen, aus meiner eigenen Beschäftigung mit dem Antidiskriminierungsrecht, dass das im Arbeitsrecht bislang noch nicht weit genug geht. Aber die EU hat hier eben mit mehreren Antidiskriminierungsrichtlinien den Weg geebnet, dass auch rechtlich dagegen vorgegangen werden kann. Und wir sehen eben zunehmend auch die Bereitschaft, gegen die sehr permanenten Exklusionsmechanismen vorzugehen, auch mit rechtlichen Mitteln, dass die steigt. Und das finde ich eine gute Sache. Dafür existiert Antidiskriminierungsrecht. Wird sich der Markt ändern? Also ich glaube, dass schon sichtbar ist, dass es an verschiedenen Stellen unbedingt der vielfältigen Kenntnisse bedarf, die Menschen, die jetzt nicht nur eine deutsche, bio-deutsche Erfahrung haben aus ihrer Familie, dass die auch in den verschiedensten Bereichen Einsatz finden in der Rechtspraxis. Und das ist ja so Ihr Argument, nicht, dass die Rechtspraxis einen bestimmten Personalbedarf erzeugt, der dann rückwirken könnte auf das, was an den Universitäten, an den juristischen Fakultäten mehr ausgebildet wird. Wir sehen, dass die Polizeibehörden zunehmend eben auch gucken, dass sie kulturell sensible Personen einsetzen, dass sie Personen mit bestimmten Sprachkenntnissen einsetzen, um die Personengruppen überhaupt erreichen zu können, mit denen sie arbeiten sollen, präventiv oder so. Wir sehen das in der Gerichtsbarkeit, dass die einfache Vorstellung, dass Amtssprache Deutsch ist, eben auch nicht so einfach ist und dass auch mehr dazu gehört, als nur von einer Fremdsprache in das Deutsche zu übersetzen, wirklich einen inklusiven demokratischen Justizapparat zu bilden. Wir sehen es selbstverständlich als Forderung auch an die politischen Institutionen, die dann ihrerseits Gesetze machen, dass es hier nicht mehr ausreicht, immer nur die weißen deutschen Männer in die Parlamente zu senden, auch wenn das explizite politische Anliegen mancher in den Parlamenten vertretenen Parteien ist. Das ist schon etwas, was in der Praxis sich verändert. Meine Wahrnehmung, aber das ist eben auch nicht empirisch valide unterstützt, sondern nur aus punktuellen Gesprächen mit KollegInnen, die selbst Migrationshintergrund haben, dass sie sagen, es gibt auch Menschen, die sie gerade deswegen gerne als Anwältin, als Anwalt beauftragen wollen, weil sie sich eben bei denen verstanden fühlen. Es gibt auch umgekehrte Erzählungen, dass gerade Personen mit Migrationshintergrund dann eher so sich an Deutsche oder deutsch erscheinende Anwältinnen oder so wenden. Also ich finde das jetzt im Moment schwierig zu sagen, ob sich wirklich was aus der Marktsituation ändert. Aus meiner eigenen Arbeit zum Antidiskriminierungsrecht wäre ich eher begrenzt, was die Möglichkeiten, also würde ich eher, schätze ich das eher, sagen wir mal, begrenzt an in der Wirkung, wie sehr sich hier marktliche Strukturen durchsetzen. Ich glaube, dass das so eine Situation ist, die tatsächlich dem Verbraucherschutz eher vergleichbar ist, weil bei den einzelnen Schäden auftreten, deren Durchsetzung, deren Geltendmachung so komplex und so herausfordernd ist, auch angesichts der Widerstände, die übrigens in der Justiz bestehen gegenüber Diskriminierungsklagen, dass es eher notwendig ist, da strategisch vorzugehen und eben auch Verbände zu stärken, die Einzelnen aus ihrer Vereinzelung herausholen und sagen, das ist nicht dein persönliches Problem, dass du als Kopftuch tragende Frau so behandelt wirst, sondern das ist ein strukturelles Problem und deswegen lassen wir dich auch nicht alleine. Und das ist so die Antwort auf den rechtshistorischen Kollegen, von dem ich vorhin sprach. Das kann eben nicht gelöst werden durch individuelles Verhalten, durch individuelle Verhaltensanpassungen, genauso wie auch nicht Frauen einfach alles dadurch lösen können, dass sie nun mit tieferer Stimme sprechen oder sich irgendwie staatstragender gerieren. Sie werden weiterhin als Frauen wahrgenommen und es bleibt weiterhin ein frauenausschließendes rechtswissenschaftliches System. Das ist so etwas, wo ich sagen würde, der Markt alleine wird es vielleicht nicht richten, zumal die Torhüterfunktion eben doch ausgesprochen stark sind. Und ich glaube, dass ein ganz wesentliches Problem ein epistemologisches, ein Wissensproblem ist, dass nämlich sich viele Menschen in der Rechtswissenschaft der Erkenntnis verweigern, dass sie eben nicht alles schon wissen.
Ja. Gut, also das habe ich jetzt verstanden als ein bisschen auch einen Ruf nach mehr hartem Recht und mehr an Gleichstellungsrecht. Es findet sich auch im Buch dann weiter hinten mit dem Abschnitt Gleichstellungsinstrumente als Grundlage einer modernen Nichtdiskriminierungs- und Diversitätspolitik viel darüber, dass man es eben nicht nur dem Markt überlassen kann oder soll, sondern eben dann auch vielleicht aus dem letztlich aus genderbezogenen Erfahrungen gewonnen, habend mehr in eine institutionalisierte und verrechtlichte Richtung denken muss, als nur in den Markt hinein. Das würde allerdings voraussetzen, dass man Antidiskriminierungsrecht überhaupt einmal als Rechtsgebiet irgendwo identifiziert in einer durchschnittlichen Ausbildung oder in einem durchschnittlichen Lebenslauf. Und da sind wir schon dort, wo wir gerade vorher waren. Das ist jetzt noch nicht so das Typische, würde ich sagen. Da muss man schon sich ziemlich fürs Thema interessieren, um im Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsrecht zu landen. Aber es ist ganz sicher ein Weg, der interessante Parallelen aufzeigt. Ich stimme Ihnen da wirklich zu, ja. Wie sich das dann, vielleicht darf ich abschließend doch nochmal dann zurückkommen auf unsere eigene Situation als HochschullehrerInnen, wie sich das dann aber in einem Berufungsverfahren derzeit auswirken können würde, sollen, Oder ob man dann vielleicht das Berufungsrecht irgendwie verändern muss, wäre noch eine andere Frage, nicht? Denn in einem Berufungsverfahren ist die Frage Migrationshintergrund ja, nein, oder sozialer Hintergrund ja, nein, oder Diskriminierungserfahrung ja, nein, schlicht nicht vorgesehen, kommt nicht vor, nicht? Da wird halt einfach nach angeblich objektiven Kriterien, die andere sind, vorgegangen. Und das Ziel, Diversität in einer Fakultät zu erhöhen, ist mir überhaupt noch nie vorgekommen. Ja? Und wie man da, nämlich als Argument in einem Berufungsverfahren, wenig erstaunlich sieht dann die Diversität auch so aus, wie wir sie vorher beschrieben haben. Und meine abschließende Frage wäre jetzt also, reicht dann, wenn wir es ganz konkret machen, am Berufungsrecht, am Berufsrecht von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, reicht das geltende Recht aus, um ihre Desiderata zu erreichen? Oder muss man einfach was ändern, indem man auch im Berufungsverfahren Komponenten einführen muss, die eben nicht sind, wie viel hat der publiziert? Ich sage jetzt absichtlich der und nicht die. Wie viel hat der publiziert oder wie viel, wo war er im Ausland oder wie sieht die Lehre aus? Ja?
Also ähnlich wie bei der Frauenförderung und zwar spezifisch in der Rechtswissenschaft und in Berufungsverfahren, würde ich sagen, dass das Problem natürlich schon auf den Vorstufen beginnt, nicht? Auf der Ebene der Promotion, auf der Ebene der Habilitation dann auch. Wir sehen, dass einfach bestimmte Themen, die von Menschen bearbeitet werden, die aus eigener Anschauung wissen, dass das wichtig ist, dass die abgewertet werden. Und ein Beispiel ist Antidiskriminierungsrecht, was als etwas behandelt wird, was eben ja so nicht richtiges Recht, nicht richtige Rechtswissenschaft, sondern eher so Aktionismus oder weiß, ich weiß nicht was. Ne? Also ein Kollege, der das sicherlich ganz nett zu mir gemeint hat, der hat mal in einem Telefonat, naja, hätte jetzt doch festgestellt, das hätte so Hand und Fuß, was ich da machen würde. Er hätte ja bislang immer gedacht, dass das eher nur so Aktivismus sei. Ja?
Ja.
Als
Also die
ob
Erfahrung
sich,
kann ich
ja.
hundertprozentig teilen mit meinem Gebiet. Ja, also es ist auch so, das ist irgendwas. Ich antworte auf das, was ich mache, seit 20 Jahren nur noch mit irgendwas mit Medien. Ja, weil das sozusagen das Argument zu erklären, das könnte juristisch sein, war am Anfang völlig abstrus. Inzwischen ist es etwas weniger abstrus, aber so richtig ernst genommen ist es immer noch nicht. Also ich weiß
Ja,
genau, wovon Sie sprechen.
genau, das Rechtsgebiet mit Gedöns nenne ich es, ja,
Ah, gut.
da, wo es um Gedöns geht. Und also führt natürlich schon auch dazu, dass die Themen, die Menschen bewegen, in die Wissenschaft zu gehen, weil sie wirklich denken, da muss sich was ändern. Und die da mit Feuereifer forschen, ja, über Jahre und dann feststellen, das ist aber keine Forschung, die jetzt anerkannt wird. Oder denen gesagt wird, ah ja, jetzt sei doch mal lieber vorsichtig, ob du das jetzt machen willst, in der Habil, mit der du 5 Jahre Zeit verbringen wirst. Das kannst du ja dann noch machen, wenn du Prof bist oder Professorin. Ja? Also diese Bereitschaft, unterschiedliche Wissensbestände, Wissenszugriffe, Themensetzungen auch anzuerkennen und sie nicht von vornherein abzuwerten, das wäre, glaube ich, schon mal ein großer Gewinn. Das sind so Fragen, wie bewertet man eigentlich Leistungen? Ne? Was wird als gute Habilitationsschrift anerkannt? Etwas, wo schon 1000 Habilitationsschriften geschrieben sind, also die 5 Merkmale des Verwaltungsaktsbegriffs oder sowas. Oder zu sagen, jemand befasst sich jetzt mal mit Racial Profiling aus einer ganz kritischen Perspektive und arbeitet das auch sozialwissenschaftlich. Das ist schon etwas, wo ich jedenfalls an den juristischen Fakultäten noch immer eine gewisse Zurückhaltung sehe, die sich aber bereits eben in dem Vorfeld auswirkt. Und wenn ich jetzt eine Person berate, die sich überlegt, in die Wissenschaft zu gehen, dann sage ich auch, du musst dir überlegen, mit welchen Kosten, persönlichen Kosten du es erkaufst, wenn du jetzt im Bereich Antidiskriminierungsrecht, rassistische Diskriminierung oder so etwas machst, weil das ist, wie die Strukturen eben sind. Und die einzelne Person noch einmal, die kann jetzt mit dem Kopf gegen die Wand rennen, aber es ist doch unwahrscheinlich, dass die Wand nachgeben wird. Und deswegen aus einer individuellen Schutzperspektive ist es dann auch sicherlich angemessen und angeraten, dass Betreuungspersonen sagen, gib drauf Acht, was das für dich persönlich bedeuten wird. Aber jetzt zu der Frage der Einstellungen. Also ich finde das so, was ich sehr oft höre, auch in dem Bereich Frauenförderung, aber eben auch in dem Bereich, wenn wir jetzt noch auf andere Kriterien achten müssen, ja, als wissenschaftliche Exzellenz. dann müssen wir doch von den Leistungskriterien runter. Ne? Und wir haben doch besten Auslese bei den Professoren. Und da muss ich ehrlich sagen, da stockt mir immer der Atem, weil das so impliziert, dass diejenigen, die dann berufen würden, nicht mindestens genauso gut geeignet werden wie jene, die jetzt berufen werden. Und ich möchte das mal ganz klar sagen, dass wir seit langer, langer Zeit eine faktische Männerquote haben an den juristischen Fakultäten. Genauso wie wir umgekehrt eine Weißquote haben. Es ist für jene, die weiblich sind oder für jene, die rassistisch markiert werden, extrem viel schwieriger, sich durchzusetzen. Das gilt auch schon auf allen Stufen vorher. Sodass ich nicht in jedem Einzelfall, aber in der Tendenz sagen würde, dass das Gros der Menschen, die sich mit weiblicher oder rassistischen Kategorisierungserfahrungen auf den Weg machen, dennoch in die Wissenschaft zu gehen, dass das diejenigen sind, die besonders resilient sind. Und die vielleicht wirklich auch besonders gut sind, die manchmal auch einfach Glück haben, wer sie jetzt fördert. Aber diese Erwartung, dass das Personen seien, die weniger geeignet sind als so der durchschnittliche weiße Thomas, das ist ja ein verbreiteter Name, oder Christian oder so, es gibt ja mehr Thomas und Christian in der deutschen Staatsministerialverhandlung als Frauen. Also das ist eben, oder gar Personen mit einem zugeschriebenen Migrationshintergrund, das ist einfach diese Selbstüberhebung, die da bei manchen Leuten zu beobachten ist, die solche Aussagen machen. Ich will eben einfach sagen, Leistung kann sehr unterschiedliche Ausprägungen annehmen. Wir könnten zum Beispiel auch einfach sagen, wenn wir ein diverseres Professorium hätten an den Universitäten, dann könnten wir auch sehr viel genauer auf die Bedürfnisse der Studierenden eingehen, die ja ebenfalls nicht homogen sind, sondern divers zusammengesetzt. Und man könnte dann vielleicht auch dazu gelangen, dass wir eine tatsächliche Bestenauslese auch bei den Studierenden machen und nicht nur jene als Beste fördern, die sowieso schon besonders mit Startkapital versehen in dieses Studium hineingehen. Also das sind so Dinge, da merke ich auch, dass ich da wirklich wütend werde, wenn solche Argumente immer wieder zu hören sind. Wie soll man denn da rangehen, wenn man sonst das Leistungsprinzip unterwandern würde? Und das ist eben nicht so. Wenn Leute mehr Sprachen sprechen, dann ist das dann ist das etwas, was sehr hilfreich ist. Wenn Leute Erfahrungen haben, auch im Ausland, wenn Menschen Erfahrungen haben in unterschiedlichen kulturellen Kontexten, das ist alles etwas, was sehr hilfreich ist. Und wenn man es epistemologisch wendet, dann könnte man sagen, es kommt auch einfach eine bessere Rechtswissenschaft heraus, wenn mehr Aspekte berücksichtigt werden und nicht immer nur mehr vom Gleichen fabriziert.
Frau Mangold, ich würde Ihnen voll zustimmen. Ich würde gerne nur noch ganz zum Abschluss, während ich das Buch schon einblende, noch die Bemerkung machen, dass, wiewohl ich Ihnen voll zustimme, ich solche Argumente in Berufungskommissionen, in denen ich in unterschiedlichen Rollen jeweils schon war, selten bis gar nie gehört habe. Also das Argument, jemand könne eine Sprache mehr oder so, ist da nie vorgekommen. Und meine Rückfrage an Sie war in die Richtung, ob man da vor dem Hintergrund des geltenden Rechts was ändern kann, weil es ausreicht und genügend flexibel ist, oder ob man am geltenden Recht was ändern müsste, also insoweit sozusagen eine rechtspolitische Vorgabe machen muss. Aber ich weiß nicht, ob wir das in diesem Gespräch noch lösen werden, diese Frage.
Ich gebe Ihnen eine ganz kurze Antwort. Ja. Der Begriff der Leistung und der Bestenauslese ist ja hoch kontextspezifisch. Wer sind die Besten? Ja. Selbstverständlich kann eine Berufungskommission, die sowieso die Kriterien für die Stelle operationalisieren muss, auch sagen, das sind für uns Kriterien. Eine Fakultät kann sich sagen, das ist unser Entwicklungsziel, da wollen wir hin. Eine Fachdisziplin kann sagen, wir haben eine Unterrepräsentanz von diesen oder jenen Personengruppen und wir wollen daran etwas ändern. Wir müssen daran etwas ändern.
Richtig, das war jetzt ein normatives Argument. Das empirische Argument ist, findet nicht statt oder findet jedenfalls in meiner anekdotisch geprägten Welt so nicht statt, ist eine,
noch nicht.
Ist eine exotische Mindermeinung in einem Professorium. Ja, hat keine.
Noch nicht, Herr Vogel, okay. Noch nicht.
Gut.
Hoffnungsfroh.
Gut. Gut. In diesem Sinne enden wir hoffnungsfroh. Ich möchte noch einmal wirklich alle, die hier zuhören, ganz, ganz herzlich einladen, dieses Buch zu lesen. Diversität in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis heißt es. Es ist Open Access zugänglich. Man muss also nicht mal den Schreibtisch verlassen, um es zu lesen. Und es ist jede Seite wirklich wert, gelesen zu werden, ganz egal, in welcher juristischen Berufswelt oder Ausbildungswelt man tätig ist. Frau Kollegin, Frau Professorin Mangold, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie hier heute waren. Ihnen, die Sie zugehört haben, vielen Dank dafür, dass Sie das getan haben. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich werden. Einen schönen Tag und eine schöne Woche. Alles Gute.